Also ich muss es zugeben, obwohl ich hier auf diesem Kanal immer über Buy and Hold schimpfe, ich mache auch Buy and Hold. Und zwar mit circa 10 Aktien. Und drei von diesen 10 Aktien will ich euch heute vorstellen. Und ich will euch auch erklären, warum ich das Ganze mache, wie groß diese Positionen sind und was die Idee dahinter ist. Also, wer diesen Kanal hier schon etwas länger verfolgt, der weiß, ich bin kein Fan von Buy and Hold. Ne? Also, ich habe immer wieder Argumente gebracht, warum Buy and Hold zwar theoretisch gut funktioniert, aber praktisch eben doch für die meisten Anleger sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Und der Hauptgrund sind natürlich ganz einfach hier diese mentalen Komponenten, die in einem Buy and Hold Ansatz einfach enthalten sind. Und wenn wir hier beispielsweise mal herschauen und wir nehmen mal hier den S&P 500 her, und dann sehen wir eben, es gibt immer wieder sehr, sehr große Einschläge. Also wir hatten jetzt hier beispielsweise die Dotcom-Blase, wir hatten dann hier die Finanzkrise, wir hatten hier diesen Corona-Einbruch. Und wenn wir das Ganze mal linear uns anschauen, dann sehen wir eben, wie groß diese Einbrüche dann doch immer wieder sind, 30, 40, 50%. Und das ist natürlich etwas, was die meisten Anleger zwar theoretisch im Vorfeld sagen, das können sie aushalten, aber in der Praxis halten sie es eben dann doch nicht aus. Ne? Und deswegen bin ich eher so ein Fan von einem technisch orientierten Ansatz. Also, dass man sagt, okay, man schaut sich die Trendstärke an, man schaut sich das Momentum an von Aktien und handelt dann diese Aktien in den wirklich guten Phasen, die ja deutlich größer sind als die schlechten Phasen, handelt man diese auf der Long-Seite und ist dann aber auch mal in diesen schlechten Zeiten, die ja auch mal 1, 2, 3 Jahre anhalten können, dann tendenziell eher an anderen Investments oder Cash unterwegs. So. Es gibt jetzt allerdings ein paar Aktien, die ich auch persönlich als Buy and Hold halte. Und insgesamt sind das zurzeit 10 Stück. Ne? Also ich habe 10 Aktien, die ich, das ist zumindest die Idee, und seit ein paar Jahren mache ich das auch, die ich einfach halte, die ich auch nicht verkaufen werde. Und zwar, was ist der Grund dahinter? Bei jeder einzelnen Aktie ist das ein bisschen was anderes. Bei dreien werde ich euch das jetzt nennen. Die letzte wird euch wahrscheinlich da ein bisschen überraschen. Und das ist ein, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein ziemlich buntes Depot. Also das heißt, aus allen möglichen Branchen ist da was dabei. Da sind Finanztitel dabei, da sind Tech-Titel dabei, da sind Konglomerate dabei, da sind Ölwerte dabei. Und die Idee dahinter ist einfach, dass ich sage, okay, ich bin mir natürlich bewusst, dass auch ich mit meinen Anlageentscheidungen immer wieder falsch liegen kann. Ne? Und deswegen ist so ein langfristiger, ein Teil meines Portfolios ist immer langfristig angelegt, natürlich auch mit ETFs und so weiter, weil ich immer sage, okay, ich möchte einen Grundstock haben, der, wenn mal alles andere nicht funktioniert, trotzdem immer noch performt und auch lange, lange weiter performen wird. So, und ich bin ein Fan von Einzelaktien, ne? Und deswegen neben den ETFs halte ich halt auch oder zeige ich euch heute mal 3 Aktien, die ich auch einzeln habe. Wie gesagt, insgesamt sind es 10 Stück. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Insgesamt von meinem Gesamtdepot, was ich am Aktienmarkt investiert habe, sind das circa knapp 20%. Ja, das war mal ein bisschen weniger. Das ist jetzt aber so groß geworden, weil ein paar dieser Aktien herausragend gelaufen sind. Und das sind ungefähr 20%. Wie gesagt, ich verkaufe ja auch nichts davon. Immer mal wieder nehme ich dann auf anderen Depots vielleicht auch Trading-Positionen in diesen Aktien ein. Das heißt, ich bin dann mal wieder long, dann bin ich auch vielleicht mal wieder aus so einer Aktie raus. Aber hier in diesem einen Depot, wo mein persönlicher Buy-and-Hold-Ansatz ist, da habe ich diese Aktien liegen. So, und jetzt zeige ich euch mal die erste Aktie und das wird euch nicht sehr verwundern. Nämlich, das ist eine, die viele von euch kennen und das ist natürlich hier die McDonald's. Ne? Und McDonald's gerade am Allzeithoch und McDonald's ist eine der Aktien, die ich schon viele Jahre halte. Und ich selber war zwar jetzt schon lange Zeit nicht mehr bei McDonald's essen, aber die Idee dahinter finde ich eben nach wie vor gut. Und zwar ist das nicht die Idee, was verkaufen die da, sondern weil ja McDonald's einer der wenigen Fastfood-Anbieter ist, der im Grunde mit was anderem Geld verdient, nämlich mit den Immobilien. Also jeder, der sich ein bisschen mit einem Aktienmarkt beschäftigt, weiß das, dass McDonald's im Grunde genommen eine Immobilienfirma ist. Sehr, sehr viele der Immobilien, in denen die McDonald's-Restaurants untergebracht sind, gehört der McDonald's-Gesellschaft selber. Und dann vermietet sie das Ganze an ihre Franchise-Nehmer oder an eigene Gesellschaften, die teilweise exorbitant hohe Mieten zahlen müssen. Also wenn ihr euch das einfach mal vorstellt, ihr habt so ein kleines Gewerbegebiet, da gibt es jetzt einen Baumarkt, da gibt es das, da gibt es jenes und da gibt es eben auch so ein McDonald's. Und der McDonald's zahlt in der Regel das 3, 4, 5-fache an Miete, was vielleicht ein Restaurant daneben bezahlen müsste. Aber weil es eben hochprofitabel ist und das generiert natürlich auch für McDonald's extrem große Einnahmen. Und warum ich McDonald's halte? ist einfach die Idee, zum einen, weil mir die Geschäftsidee gefällt, also mit diesen Immobilien, und weil ich natürlich sage, okay, ich könnte mir zwar vorstellen, dass irgendwann mal dieses Fast Food vielleicht nicht mehr so angesagt ist, ne? Aber es hat man ja einen großen Vorteil. Wenn du jetzt überall, wir sehen das beispielsweise bei Starbucks, wenn du eben jetzt überall Restaurants hast, ne? Und plötzlich kommt einer und macht etwas Besseres, macht es günstiger, macht bessere Qualität und so weiter, dann hast du ein Problem. Wenn dir aber 20, 30, 40.000 Restaurants weltweit gehören, dann kannst du einfach auch nur das Produktportfolio umstellen. Du hast die Einnahmen immer noch. Und das Risiko ist natürlich erstmal viel mehr bei den Franchise-Nehmern als bei der Gesellschaft selbst. Klar, wenn die Franchise-Nehmer, niemand würde mehr zu McDonald's gehen, dann verlieren die Franchise-Nehmer Geld, zahlen damit weniger Miete, ist auch McDonald's betroffen. Aber sie können diese Immobilien, die ja meist auch, überleg mal, wo in deiner Umgebung McDonald's ist, die sind meist in sehr, sehr guten Gegenden, wo du eben viel, viel schneller dann auch jemanden wieder finden könntest. Das heißt, wenn morgen kein Mensch mehr dieses McDonald's-Zeug haben will, ne, dann machst du einfach was anderes da rein und hast immer noch Einnahmen. Das heißt, ist aus meiner Sicht heraus ein sehr, sehr krisensicheres Investment, was vielleicht dann auch nicht unbedingt so überperformt. Ne? Also es gibt deutlich bessere Aktien im S&P, aber es ist eben ein super, super stabiles Geschäft und ihr seht es hier am Chart gerade ja auch auf Allzeithoch. So, das nächste, das wird sich der ein oder andere schon gedacht haben, ist natürlich ganz klar, ich halte natürlich schon seit längerer Zeit Aktien von Berkshire Hathaway, keine A-Aktien, ne, sondern ich halte natürlich die B-Aktien aktuell bei knapp 460 Dollar. Und für mich ist einfach Berkshire Hathaway quasi so ein Ersatz zu einem S&P 500 ETF. Ne? S&P 500, die 500 größten amerikanischen Aktien, damit auch ein paar der oder die meisten der größten Firmen weltweit. Und jetzt ist natürlich so, gerade auch wenn man in einer, das ist mal für alle von euch spannend, die vielleicht eine vermögensverwaltende Gesellschaft haben, wenn ihr ETFs habt, dann sind die ja nicht so gut besteuert, wie wenn ihr einzelne Aktien habt. So, aber ihr habt natürlich bei einzelnen Aktien größeres Risiko als bei einem ETF. Und deswegen, Berkshire Hathaway ist ja quasi, ne, ein Konglomerat, sehr, sehr viele börsengelistete Unternehmen, aber ja noch deutlich mehr nicht börsengelistete Unternehmen. Also ihr wisst alle, was da, was alles zu Berkshire Hathaway gehört. Ne? Also da gehört Dairy Queen dazu, das ist eine Fast-Food-Kette, da gehört Fruit of the Loom dazu, das sind die stellen Unterwäsche her, wirklich mega langweilig, ne? Die stellen Clayton Houses, die stellen Fertighäuser her, die stellen Wohnmobile her, die haben eine Firma, die macht Westernstiefel und so weiter und so fort. Also wenn du über die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway gehst, ziemlich langweiliges Business, aber langweilige Businesses bringen in der Regel Geld. Ne? Weil wenn du eben jetzt sagst, du stellst Cowboy Boots her, mal als Beispiel, da musst du ja nicht jedes Jahr was Neues einfallen lassen. Da musst du auch nichts Großartiges investieren. Das ist halt einfach ein Geschäft, was immer läuft. Es gibt immer eine gewisse Anzahl an Menschen in den USA, die Cowboy-Boots tragen und dann wirst du immer Geld verdienen. So, und deswegen Berkshire Hathaway für mich eine fantastische Firma, weil mir auch die Kultur da gefällt. Kultur heißt ja sehr, sehr klein. Berkshire Hathaway selber hat, glaube ich, wenn man mal die ganzen Firmen zusammenrechnen würde, wäre es der größte Arbeitgeber der Welt. Ne, woran sie beteiligt sind, machen sie aber nicht, weil sie lassen ja die Firmen relativ einzeln laufen. Und selbst Berkshire Hathaway hat, glaube ich, nicht mal 50 Angestellte insgesamt. Also sehr, sehr klein dafür, dass sie mittlerweile das 6. oder 7. größte Unternehmen der Welt sind. Marktkapitalisierung liegt irgendwo bei mittlerweile auch fast eine Billion, also 991 Milliarden Dollar. Also dürften auch bald in die Tausender Milliarden, in den Tausender Milliarden Club aufgehen. So, und die große Frage ist natürlich immer, was sich viele stellen, was passiert denn, wenn mal Warren Buffett nicht mehr da ist? Ne? Der ist jetzt 94 Jahre alt, das heißt, wir können uns ausrechnen, irgendwann wird er mal nicht mehr da sein und viele befürchten ja dann, dass Berkshire Hathaway dann eher nach unten gehen wird. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, außer vielleicht jetzt kurzfristig, ne? Das kann immer passieren, klar, dann ist diese große Ikone nicht mehr da. Aber ich glaube, Berkshire Hathaway ist so fantastisch aufgestellt mit ihrer Struktur, mit dem, was sie da gebaut haben, dass es tendenziell danach sogar noch besser werden wird, weil man dann ein bisschen freier sein wird. Ich persönlich glaube zum Beispiel auch, dass ich irgendwann mal von Berkshire Hathaway Dividenden bekommen werde. Bislang machen sie das ja nicht, ne? weil Buffett sagt, nein, er ist gegen Dividenden im eigenen Unternehmen. Er nimmt sie gern von anderen, aber gibt es nicht gern aus. Und deswegen zahlt Berkshire Hathaway keine Dividenden. Ich glaube, irgendwann wird das mal passieren, wenn Warren nicht da ist. Das kann auch von mir aus gern noch 10 Jahre dauern, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Also deswegen Berkshire Hathaway für mich der bessere S&P 500. Und auch gerade jetzt, ne, die sitzen auf, glaube ich, 270, 280 Milliarden Cash. Und wenn man so ein bisschen Unsicherheit in der Welt hat, glaube ich, ist das eine ganz gute Sache, so eine Firma zu besitzen. So, und jetzt kommt die letzte Firma, in der ich investiert bin, von denen ich euch heute berichte. Wie gesagt, das sind insgesamt 10. Und zwar ist das, das ist Tesla. Ne? Und Tesla seht ihr ja gerade nicht am Allzeithoch. Allzeithoch lag irgendwo so bei 415 Dollar. Aktuell sind wir da deutlich davon entfernt. Wir sind bei 219. Allerdings, ich halte Tesla nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Und jetzt muss man eins ganz klar sagen, für mich persönlich, und da werden viele von euch anderer Meinung sein, für mich persönlich ist Tesla ganz klar natürlich eine Wette auf Elon Musk. Ja, also das ist eine Wette auf Elon Musk. Und da gibt es vieles zu sagen, gibt es vieles Positives, viel Negatives. Aber wenn ich das einfach mal zusammenfasse, ne, und sage, hey, da ist jemand gekommen und hat aus dem Nichts heraus quasi eine neue Industrie erschaffen, nämlich Elektroautos. Natürlich, es gab schon ein paar vorher auch. Er hat ja Tesla auch nicht erfunden, er hat sich da ja eingekauft. Aber er war der Erste, der eine Firma so groß gemacht hat und ist dann gegen die etablierten Automobilfirmen angetreten. Und heute ist er eben einer der großen Platzhirsche mit den Chinesen eben jetzt gemeinsam, ne, mit BYD und anderen. So, dann natürlich ganz klar, ich glaube an das, an die Roboter, die demnächst mal irgendwann kommen werden. Ob da jetzt bei diesen Vorführungen, ihr habt das jetzt vielleicht jetzt gesehen, ob das da alles immer wirklich schon so funktioniert, ob das von außen gesteuert ist, ne, wer weiß. Aber er hat immer sehr, sehr viel versprochen, hat das meist zeitlich nicht gehalten, aber am Ende dann trotzdem immer diese Dinge geschafft. Ne? Also Tesla hat in dieser riesigen Aufwärtsbewegung nie Geld verdient, am Ende dann doch relativ viel Geld verdient und haben richtig was gerissen. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass es mit den Robotern kommen wird. Ja, und dann ist natürlich auch meine Begeisterung für Weltraumfahrt hier ein bisschen mit drin. SpaceX ist ja leider nicht börsennotiert, wird wahrscheinlich auch nie börsennotiert werden. Aber hier hat man zumindest so ein bisschen was drin, weil wenn man mal schaut, wie er das macht, dann schiebt er natürlich schon auch viel immer in seinen Firmen hin und her, lässt die viel miteinander kooperieren. Und deswegen Tesla, es ist jetzt keine Riesenposition, es ist eine Position, aber es ist ganz klar eine Wette auf Elon Musk. Ne? Muss man nicht unbedingt mögen, wenn man langfristig sich das Ganze anschaut. Wir hatten immer schon mal Phasen, wo es lange, lange Zeit seitwärts ging. Und wenn wir uns anschauen jetzt mal hier, da kommt jetzt wieder ein bisschen der Chartmensch in mir durch, wenn wir sehen diesen riesen Anstieg von 19 bis ins Jahr 2021 und jetzt korrigieren wir hier gerade so mal 3-4 Jahre seitwärts. Ich glaube also an den nächsten Hype und mit meinen eigenen Worten würde ich sagen, Glauben ist nicht Wissen und deswegen wird es niemals eine Riesenposition bei mir werden, außer es entwickelt sich noch weiter. Aktuelle Marktkapitalisierung ist hier irgendwo bei 700 Milliarden. Ich glaube auch hier, dass wir locker die 1000 Milliarden, wenn nicht sogar noch mehr sehen. Aber wie gesagt, selbst wenn die sich nochmal halbieren würden, wäre das für mein Depot kein großer Rückgang. Ne? Okay, jetzt habt ihr 3 dieser Aktien gesehen. Ich habe, wie gesagt, es gibt noch 7. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr noch glaubt, was ich noch langfristig in meinem Depot halte. Und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und falls jemand sagt, gibt es nicht doch mal irgendwann einen Grund, das Ganze zu verkaufen? Und ja, den gibt es schon. Also ich bin kein, der dann Vogelstrauß macht und sagt, okay, Kopf in den Sand und egal wie es läuft, immer durchhalten. Aber da müsste sich meine grundlegende, fundamentale Sicht auf diese Unternehmen ändern. Und fundamental meine ich jetzt keine Zahlen. Ne? Also meine ich jetzt nicht Gewinn pro Quartal oder sonst irgendwas, sondern was machen diese Firmen, was treibt diese Firmen an, wie ist die Idee hinter diesen Firmen? Und solange ich persönlich, ne, und ich weiß, dass ich da definitiv auch falsch liegen kann und wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Investment auch falsch liegen werde, deswegen ist es ja auch nicht eines, deswegen sind es ja auch 10, aber solange ich diese Sicht habe, bleibe ich halt dabei. Und wenn sich das aber irgendwie ändern sollte, ne, dann würde ich natürlich sagen, okay, geh raus. Also wenn jetzt McDonald's jetzt irgendwie einen neuen Vorstand bekommen würde, dann würde ich sagen, hey, wir senken jetzt die Mieten um 80% und wir geben jetzt alles für irgendwelche komischen Sachen aus, ne, dann wäre ich halt weg. Dann würde ich das Ganze verkaufen. Aber aktuell sieht es ja nicht so aus. So. Jetzt habt ihr mal einen Einblick bekommen in das, was ich so habe und schreibt mir mal rein, was ihr noch so denkt und wenn ihr viel richtig habt, dann mache ich euch vielleicht ein zweites Video, natürlich nur, wenn ihr es wollt. Danke fürs Dabeisein, wir sehen und hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin, und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken: Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können, und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.